Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle. Die Energiewende ist ja unbestreitlich sicherlich das größte Infrastrukturprojekt, was Deutschland derzeit unternimmt oder was wir auch weltweit unternehmen, um unsere Energieversorgung zu dekarbonisieren, damit wir rauskommen aus der Verbrennung der fossilen Treibstoffe Öl, Kohle und Gas. Und ja, tatsächlich ist die Energiewende insbesondere in Deutschland sicherlich auch eine der am besten dokumentierten Infrastrukturprojekte. Denn jetzt haben wir seit über einem Jahrzehnt erscheinen massiv viele Studien von Forschungseinrichtungen, aber auch aus der Wirtschaft, um zu dokumentieren, wie geht es eigentlich voran. Und ich möchte in dieser Folge gar nicht über die Energiewende an sich sprechen, sondern über die Studien, die darüber geschrieben worden sind. Das wollen wir ein bisschen auch die Vorhersagen uns angucken. Sind die eingetroffen? Es gibt ja viele kritische Stimmen, die sind jetzt in den letzten Jahren lauter geworden. Und wir können halt prüfen, also sind die Modelle, waren die zutreffend? Viele Modelle sind oder viele Studien haben das Jahr 2025 in den Blick genommen. Das können wir jetzt dann retrospektiv uns angucken. Passte das? Wo gab es Abweichungen? Und was heißt das vielleicht dann auch für die Zukunft, wenn wir uns jetzt aktuelle Studien aus den letzten Wochen und Monaten angucken? Wie verlässlich sind denn da die Prognosen? Erkennt man da vielleicht eine Tendenz? Darum soll es heute gehen. Wenn man sich überlegt, wo die Energiewende steht, kann man eigentlich sagen, läuft gut, oder man kann sagen, läuft schlecht. Das Positive ist, 2025, also im letzten Jahr, haben erneuerbare Energiequellen in Deutschland, Photovoltaik, Wind, aber auch Wasserkraft und die Bioenergie, ja, knapp 60% des Bruttostromverbrauchs abgedeckt. Die Photovoltaik hat wieder ein Rekordjahr gehabt. Sehr, sehr positive Entwicklung. Man kann sagen, wir sind da doch eigentlich auf einem guten Kurs. Andererseits, auch da, so ehrlich sind wir, muss man sagen, die Treibhausgasemissionen 25 im Vergleich zum Jahr 2024 sind nicht zurückgegangen. Wir haben im Jahr 24 waren wir so bei 572 Millionen Tonnen CO2-Emissionen und die sind im letzten Jahr nur um 0,1% gesunken. Also wir haben eine Stagnation im Moment. Wir kommen nicht voran. Das heißt also, diese Reduktion, die wir beobachten, also von 22 auf 23 auf 24, im Moment ist der Pfad, den wir eingeschlagen haben, immer noch gut. Es wird weniger. Aber wir sind nicht schnell genug, wenn wir bis 2045 klimaneutral sein wollen. Und was wir uns jetzt angucken, sind Studien nicht von wissenschaftlichen Einrichtungen, sondern von großen Beratungshäusern. Also wir haben eine ganze Reihe an Unternehmensberatungsinstitutionen, die global agieren, die auch regelmäßig in Zusammenarbeit dann mit Wirtschaftsverbänden insbesondere dort aktiv werden, sich die Energiewende angucken. Also das ist Ernst & Young, das ist McKinsey, das ist KPMG, also große Beratungshäuser, Boston Consulting, PwC, also wirklich die global agierenden Beratungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die, und das ist halt das Interessante, warum ich mir diese jetzt in dieser Folge mal angucken will, die beraten große Unternehmen, die beraten auch die Politik in Deutschland, aber auch europaweit, weltweit. Und diese Studien bilden dafür die Grundlage. Von daher ist es halt gut, sich die mal anzugucken. Die haben natürlich diese Studien, das ist keine harte Wissenschaft, denn das muss man auch ganz klar sagen, es sind keine peer-reviewed Publikationen in einem wissenschaftlichen Journal, sondern es sind erstmal Studien, die nach Wissen und Gewissen gemacht werden. Aber die auch natürlich immer politische und wirtschaftliche Ziele mitverfolgen. Das werden wir merken, wenn wir uns mit denen mal etwas besser oder etwas tiefer auseinandersetzen. Deswegen macht es halt Sinn, diese Dokumente mal zu nehmen, weil die einfach nah dran sind und weil daraus dann auch, das ist das Entscheidende, Die wandern in Pressemitteilungen, in Anhörungen, die tauchen in Talkshows auf. Das wird von Politikerinnen und Politikern aufgegriffen, was dort in diesen Studien steht. Vorstände, Aufsichtsräte, Geschäftsführungen von großen Unternehmen nutzen diese Papiere, um daraus dann ihre Schlussfolgerungen und ihre Weiterentwicklung für die Unternehmen zu ziehen. Deswegen gucken wir uns jetzt halt, wie gesagt, diese Unternehmensberatung und Wirtschaftsprüfer mal etwas genauer an. Links zu den ganzen Dokumenten, wie immer in den Shownotes, sind eine ganze Reihe an Dokumenten. Wir picken uns immer so ein paar Punkte raus. Da reicht natürlich eine Folge nicht. Man kann im Prinzip über jedes Dokument eine eigene Folge machen. Das wollen wir nicht tun. Drei Leitfragen will ich mal so angehen. Einmal hat sich irgendwie so der Ton verändert in der Beschreibung der Energiewende. Also wir fangen an im Jahr 2015. Also hat sich da irgendwas verändert? Dann, was ist aus den Prognosen geworden, die dann fürs Jahr 2025 gemacht worden sind? Und dritte Frage ist, haben diese Beratungsinstitutionen irgendwie systematisch Dinge vielleicht ausgeblendet, nicht berücksichtigt, aus welchen Gründen auch immer? Gucken wir uns dann genauer an. Die älteste Studie, die ich jetzt habe, ist von KPMG aus dem Jahr 2015, also im März 2015 mit dem Namen Energy Quo Vadis 2035 Plus. Das ist deswegen auch schon eine besondere Studie, weil sie jetzt keine Simulation, keine Modellierung hat, sind keine Strompfade erläutert, sondern es ist so ein Standardverfahren, was sie angewendet haben, das sogenannte Szenario-Achsen-Verfahren oder Szenario-Achsen-Methode. So ein Standardverfahren aus der Zukunftsforschung, dass man pickt sich so zwei Unsicherheiten raus mit dem größten Einfluss auf eine Zukunftsentwicklung, spannt dann quasi ein Achsenkreuz und beschreibt dann die vier Extrema. Also was hat KPMG gemacht? Das ist aber das Branchenumfeld, was man sich angeguckt hat, von chaotisch bis stabil, ne, jetzt für die Energiewende, und das Innovationstempo von inkrementell, also sehr kleinschrittig, bis revolutionär. Ne, also kann sich jetzt schon vorstellen, wenn man jetzt diese beiden Achsen entsprechend darstellt. Daraus ergeben sich dann vier sogenannte Zukunftswelten, die sich gegenseitig ausschließen, die alle gleichrangig sind und keine davon, die man jetzt wirklich erwartet, dass wir wirklich in eine dieser vier Extremrichtungen gehen. Aber man kann, ne, mit diesem Ansatz, mit diesem Verfahren mal gucken, in welche Richtung entwickelt sich das, in welche Richtung kann das gehen. Und tatsächlich hat diese Studie, obwohl sie ja wie gesagt keine Modellierung, keine Simulation macht, schon ein paar ganz interessante Treffer gefunden. Und zwar der Zielkonflikt zwischen Ausstieg aus der Kernkraft in Deutschland und dem Klimaschutz. Das war die Diskussion schon gemacht in dieser Studie von 2015. Denn der Klimaschutz gerate in Konflikt zum Energieausstieg, da Kohlestrom die Kernenergieproduktion ersetzt und infolgedessen die Treibhausgasemissionen ansteigen. Ja, Diskussionen haben wir ja regelmäßig hier in der Runde, dass der Ausstieg aus der Kernkraft zur Folge hat, dass wir einfach einen deutlich CO2-intensiveren Fußabdruck bei der Stromerzeugung haben. Das heißt also, eigentlich wäre also aus rein ökonomischer Sicht, ist der vorzeitige Ausstieg aus der Kernenergie war nicht so sonderlich sinnvoll. Das bestätigt tatsächlich der BCG, also Boston Consulting Group, 10 Jahre später in einer Studie, die dann Auftragsstudie aus der Industrie war. Entsprechend kommen wir gleich noch zu. Und zweites Problem, auch das hat KPMG 2015 schon aufgeschrieben und das ist vielleicht auch ganz wichtig in der Diskussion, dass das, was wir heute diskutieren, vielfach schon bekannt ist und aufgeschrieben wurde, veröffentlicht wurde. KPMG schreibt, was die Politik mit der linken Hand in Form von abstrakten Energie- und Klimazielen postuliert, behindert sie mit der unentschlossenen Rechten, die sich zu keiner Konkretisierung durchringen kann. Altes Lied. Wir haben keine verlässliche, planbare politischen Entscheidungen. Immer mal wird die eine Technologie mit Milliarden gefördert und dann von heute auf morgen, das hat die Photovoltaikbranche erlebt, insbesondere ändern sich die Prämissen quasi über Nacht. Das haben wir bei der E-Auto-Förderung gehabt vor einigen Jahren. Das ist so das Problem. Was diese Studie nicht berücksichtigt hat oder konnte, waren so Themen, die wir jetzt aktuell haben mit dem Stopp der russischen Gaslieferungen. Auch wenn natürlich jetzt die Studie entstanden ist ein Jahr nach der Annexion der Krim durch Russland. Das war also der erste Vorbote dessen, was wir aktuell in der Ukraine erleben. Ein Szenario dieser vier Szenarien hat gesagt, ja, russisches Gas wird irgendwann keine Rolle mehr spielen. Das merken wir im Moment, das ist halt alles nicht so einfach. Ja, also das war zur ersten Studie. Da sind wir auch noch keine Zahlen drin. Da waren aber erste Prognosen schon, die dann die heutige Situation recht gut beschreiben. Und da muss man sagen, na, also es ist jetzt auch nicht irgendwer, der das geschrieben hat. Da hätte man vielleicht anders schon reagieren müssen. Oder sich jetzt die letzten gut 10 Jahre mal überlegen müssen, müssen wir da nicht verlässlicher werden als, als Politik. Dann zweiten Block gibt es eine Studie von der Boston Consulting Group zusammen mit Prognos, auch ein großes Beratungsinstitut. Studie aus dem Januar 2018, Klimapfade für Deutschland. Also ein dickes Ding von großer Zahl an Experten und Unternehmen mit einem wissenschaftlichen Beirat. Also wirklich schon methodisch eine sehr, sehr komplexe Arbeit, das muss man ganz klar sagen. Wichtig ist der Auftraggeber, wer bezahlt solche Studien, denn die großen Institutionen machen sowas natürlich nicht für Spaß, sondern die wollen auch Geld verdienen. Das ist deren Geschäfts- oder ein Geschäftsmodell von denen. Auftraggeber ist, war der Bundesverband der deutschen Industrie, der BDI. So, und bei solchen Studien, das ist einmal die Gefahr. Das kriegt natürlich dann zwangsläufig immer so ein Geschmäckle, denn der, der bezahlt, hat vielleicht auch Interesse und Wünsche, was am Ende vielleicht rauskommen könnte. Ich formuliere es mal etwas vorsichtig. Das ist aber bei solchen Studien ganz häufig so. Deswegen ist es halt keine wissenschaftlich objektive, unabhängige Publikation, sondern immer mit einem Zielpfad, mit einer Zielfragestellung, die dann in den Modellen idealerweise beleuchtet werden, werden soll. Interessant in dieser Studie, also dieser Studie Klimapfade für Deutschland aus dem Januar 2018, da wurden Rahmenszenarien diskutiert, dargestellt und die Studie unterstellt in zwei dieser Szenarien einen Carbon Leakage Schutz für die Industrie, das von allen direkten und indirekten CO2-bedingten Mehrkosten aus dem EU-Emissionshandel, die über das heutige Niveau hinausgehen, die Industrie befreit wird. Das heißt also, was ist mit Carbon Leakage gemeint? Das beschreibt die Sorge, dass Produktion ins Ausland abwandert, wenn die CO2-Zertifikate hier in Deutschland und Europa zu teuer sind. Denn am Ende ist ja die Frage, wer trägt die CO2-Kosten am Ende? Und die sind in den Studien einfach per Annahme entschieden worden, bevor überhaupt gerechnet worden ist. Das ist schon ein bisschen schwierig. Dennoch ist die Kernbotschaft aus der Studie ganz, ganz positiv. Also wir haben 80% Emissionsminderung bis 2050. Die sind machbar. Und zwar auch gesamtwirtschaftlich machbar. Das ist ein ganz interessanter Punkt, dass wir also 2018 gesagt haben, der Pfad, auf den wir dann gehen, das kann funktionieren. Aber in dieser Studie, wir haben mehr Investitionen bis 2050, das war jetzt so das Ziel, nicht 2045, sondern bis 2050, 1,5 bis 2,3 Billionen Euro an mehr Investitionen, um diese Energiewende, um diese Transformation hinzubekommen. Wir haben also mehr Kosten zwischen 500 und knapp 1000 Milliarden Euro bis 2050, das sind also 15 bis 30 Milliarden Euro pro Jahr. Das ist schon gar nicht ohne. Wir kommen gleich noch zu größeren Zahlen. Gab noch ein paar andere Kennzahlen, wo man vielleicht ein Fragezeichen dran machen kann. Aber an sich, ne, man merkt, da werden jetzt mal so erste Preisschilder an die Energiewende gemacht. Ein zweiter Punkt, eine Annahme, die in solchen Modellen, in diesem Modell jetzt mit dabei waren, dass mit CO2-Preisen von 45 Euro pro Tonne gerechnet worden ist im Jahr 2050. Das sind sehr, sehr niedrige Preise. Wir sind ja heute schon bei knapp oder roundabout 100 Euro. Das ist auch das Ziel, wo wir hinwollen, wohin müssen. Es muss sogar noch teurer werden. Das heißt also, wenn CO2 teuer wird, wenn man dafür Strafe zahlt, in Anführungszeichen, lohnen sich Klimaschutzmaßnahmen eher. Das ist jetzt hier in dem Modell sehr, sehr konservativ gerechnet worden. Da ist dann Drei Jahre später hat die Boston Consulting Group nochmal nachgelegt, direkt nach der Bundestagswahl im Oktober 21. Bewusst an die neue damalige Koalition. Warum? Anlass war das verschärfte Klimaschutzgesetz mit dem Ziel, dass wir bis 2045 klimaneutral sein wollen, nicht 2050. Das führt dazu, also auch da wieder gerechnet, mehr Investitionen, 860 Milliarden Euro. Das sind also rund 100 Milliarden pro Jahr. Das ist schon eine ganz andere Hausnummer, sind 2,5% des Bruttoinlandsprodukts der Bundesrepublik. Das heißt also, klar ist, keiner kann diese Mehrinvestitionen bereitstellen. Keine Chance. Ne? Das sind Summen, wo soll das Geld herkommen? Da hat man einfach keine Chance. Und das ist natürlich ein großes Problem. Zweiter Punkt, der dann noch wichtig ist, Kohleausstieg bis 2030. Das ist schärfer als das, was das damals gültige Gesetz bis 2038 gesagt hat. Vor allem für ein Gutachten, was im Auftrag der Industrie kommt, dass die dann sagen, ja, wir sind früher aus der Kohle raus. Aber, das war nochmal ein Punkt aus dieser Boston Consulting Group Studie, dass Deutschland eine riesige Wasserstoffwirtschaft aufbauen muss mit internationalem Anschluss. Auch da wurde dann gerechnet, wie viel Terawattstunden Wasserstoffnachfrage haben wir. Klar, wir brauchen grünen Wasserstoff, der muss aus Erneuerbaren entstehen. Wir dürfen keinen Wasserstoff aus Methan, also Erdgas herstellen, denn dabei entsteht Kohlendioxid, sondern wir brauchen den Wasserstoff idealerweise grün. Und im Stromsystem, das waren so die Ideen, gibt es dann 88 Gigawatt Backup-Kraftwerke, die zu 100% mit grünen Gasen laufen. Ja, also Backup-Kraftwerke meint, kennen wir ja schon, das sind dann die Kraftwerke, die laufen, wenn wir die Dunkelflaute haben oder Hitzeflaute, wie wir sie jetzt ja neuerdings auch kennen, also wenn Wind und Sonne nicht liefern können. Das sind nicht viele Stunden im Jahr, das macht es dann halt teuer, aber wir müssen sie bereithalten. Das war der Punkt im Jahr 2021. Weiterer Aspekt, der auch wieder wichtig ist, klar, wir kommen jetzt wieder viele Zahlen in dieser Folge, aber wir sortieren das mal nach und nach und machen am Ende mal einen Strich drunter. Weiterer Punkt war das die Stromnachfrage, und das ist ein ganz entscheidender Faktor. Wie entwickelt sich der Strombedarf? Wir wollen elektrifizieren, deswegen ist davon auszugehen, dass der Strombedarf steigen muss. Jetzt ist die Frage, wie weit? Wir sind im Moment bei rund 500 Terawattstunden. Verdoppelt er sich oder verdreifacht er sich sogar? Diese Studie von der Boston Consulting Group aus dem Oktober 21 sagt, bis 2045 werden wir eine Verdopplung des Stromverbrauchs, der Stromnachfrage haben. Davon ist auszugehen. Das muss man mal abwarten, aber das war jetzt so die Vorgabe. Parallel ist dann 21 schon, und das steht dann so ein bisschen im Widerspruch dazu, von McKinsey, auch einer großen Unternehmensberatung, wird jetzt immer der sogenannte Energiewende-Index publiziert. Das erscheint so eine halbjährliche Veröffentlichung. Da wurden 15 Indikatoren bewertet, ob wir jetzt unsere Energiewende-Ziele erreichen. Und da stellt man daraus, also ab 2017 gibt es zwei Indikatoren, die eigentlich dauerhaft von McKinsey als kritisch bewertet werden und sind immer noch kritisch, nämlich Netzausbau und die Kosten der Netzeingriffe, ne, das Thema Redispatch. Da ergibt sich dann daraus, eigentlich kann man nur eine Schlussfolgerung ziehen für die ganze Dekade, so ein Muster, was sich dann abbildet. Man war bei den Zielen sehr optimistisch und bei der Infrastruktur eher pessimistisch. Und man lag tatsächlich bei der Prognose der Infrastruktur richtig mit diesem pessimistischen Ansatz. Dann, nächster Schritt, wir sind im Jahr 22, 23, die große Krise kommt. Wir haben den Preisschock, wir haben das Problem mit dem Gas. Die Großhandelspreise explodieren. Wir waren vorher bei 40 Euro die Megawattstunde und 2022 im Krisenjahr Faktor 7, nochmal knapp 300 Euro die Megawattstunde. Das ist schon ein echtes Problem. Gleichzeitig, weiterer Wert, der fällt, der bedenklich ist, die gesicherte Reservemarge, das ist also der Puffer zwischen der abrufbar, jederzeit abrufbaren Kraftwerksleistung und der höchsten zu erwartenden Last, die wir haben. Weil wir müssen ja immer, wenn wir sagen, wir wollen es als Deutschland, ohne dass wir den Strom aus dem Ausland beziehen, Erzeugung und Verbrauch übereinander legen. Und diese Reservemarge, die sollte halt immer, wir sollten mehr Kraftwerksleistung haben, als wir Last haben. Dann können wir uns selber als Nation mit Strom versorgen. Wir können immer noch Strom von außen ziehen, kein Problem, tun wir ja auch. Aber das war jetzt immer so eine weitere Kennzahl. Es gibt Länder, die liegen da deutlich drunter, aber das ist natürlich so eine nicht ganz unwichtige Kennzahl im Bereich der Resilienz eines Landes. Naja, und das fällt immer weiter, dass diese Reservemarge einfach immer geringer wird. Das führt dazu, dass McKinsey dann in der Fortschreibung dieses Energiewende-Indexes, einmal als Hinweis, diese Reservemarge wird gar nicht mehr ausgewiesen von Übertragungsbetreibern. Früher wurde die ausgewiesen, mittlerweile taucht die in den amtlichen Statistiken nämlich auf. Deswegen berechnet McKinsey die selber. Und McKinsey schreibt, diese massive Fehleinschätzung gepaart mit der rigorosen oder mit den rigorosen Ausstiegsbeschlüssen für Kohle und Kernkraft führt jetzt zu einer Bedarfslücke von mehr als 200 Gigawatt an Wind- und Solarenergie. Ne? Was ist mit dieser Fehleinschätzung gemeint? Also, Fehleinschätzung der Bundesregierung. Sie hat halt ihren Strombedarf für 2030 seit 2010 um 38% nach oben korrigiert. Und das heißt also, wenn die Bundesregierung ihre Zielzahlen ändert oder anpasst, ne, führt das dazu, dass wir dann natürlich an anderen Stellschrauben eine Lücke haben, einen Bedarf haben. Und das ist das, was McKinsey dann in diesem Energiewende-Index entsprechend ausweist. McKinsey interessanterweise, das ist ganz lustig, oder ist lustig, aber wenn man sich diese Energiewende-Indizes-Berichte mal anschaut, in der Rückschau, sagt McKinsey Ende 22, also ne, noch in der Krise, rund 10 Gigawatt Kohlekapazität länger am Netz zu halten. Und das trotz der kurzfristig negativen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit. Heißt also, McKinsey empfiehlt, boah, wir brauchen vielleicht doch die Kohlekraftwerke. 3 Jahre später, 2026, heißt es in dem fortgeschriebenen Studie, dass sich McKinsey dafür ausspricht, ausdrücklich nicht für eine Verlängerung der Kohlekraftwerkslaufzeiten über die gesetzlichen Vorgaben hinaus sich auszusprechen. Also Kehrtwende. Also auch da passt man sich als Studienautoren an die Gegebenheiten, vielleicht auch an das Umfeld. Aber wichtig ist dort, dass die Anpassung über Jahre hinweg erfolgen in diesen Studien. Ein weiterer Aspekt, der schon 22 von McKinsey angeführt worden ist. Ne, wir haben 2021 55% des Erdgases aus Russland bezogen. Und aktuell, also 22, bezieht Deutschland 95% der Solarzellen direkt oder indirekt aus China. Ist das so, haben wir auch schon diskutiert. Also das heißt, wir ersetzen ja eine Abhängigkeit eines fossilen Rohstoffs durch eine andere Abhängigkeit. Das ist dann aber quasi das System, was wir beziehen. Denn sobald die Solarzellen einmal in Deutschland montiert sind, produzieren sie ja 20 Jahre plus Strom. Aber wir müssen sie aus China importieren. Das ist also eine ganz, ganz entscheidende Sache. Dann, wir gehen weiter in der Zeit. Im März 23 weiterhin McKinsey. Das Thema der Versorgungssicherheit. Die Diskussion wird ja im Moment auch sehr gerne auch mal emotional geführt. Wir haben auf der Angebotsseite sinkt die gesicherte Kraftwerksleistung. Klar, wir schalten konventionelle Kraftwerke ab. Kernkraft, Kohle. Waren wir noch bei über 500 Gigawatt im Jahr 2010, sind wir jetzt oder werden wir bis zum Jahr 2030 bei 70 Gigawatt sein. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Aber das ist so der Plan. Also gesicherte Leistung meint, das ist die Kapazität, die wir Tag und Nacht wetterunabhängig einfach bereitstellen können. Das werden bei den Erneuerbaren Wasserkraft und Biomasse oder Wasserkraft sich natürlich im Moment schwer tut, wenn die Flüsse kein Wasser führen, haben wir natürlich auch keine Chance, dass dort Strom produziert wird. Auf der Nachfrageseite ist zu erwarten, dass die Spitzenlast anwächst. Das ist eine Prognose in diesen Studien, also von knapp 80 Gigawatt im Jahr 2022 auf 120 Gigawatt im Jahr 2030, also Vergrößerung um 50%. Diese Spitzenlast haben wir typischerweise an einem kalten, windstillen Winterabend, wenn geheizt wird, gekocht wird, die Elektroautos geladen werden, also 18, 19, 20 Uhr. Und das ist ja die Kraftwerksleistung, die bereitgestellt werden muss. Und da sagt jetzt McKinsey, wir haben 30 Gigawatt Versorgungslücke im Jahr 2030. 4 Gigawatt im Jahr 2025, das ist so nicht eingetreten. Aber in der Prognose vom März 2023 sagt McKinsey, also jetzt gut 4 Jahre, gut 3 Jahre her, 30 Gigawatt Lücke in der Versorgung. Das sind 30 große Kraftwerke. Das ist schon schwierig. Man darf nicht vergessen, jetzt 30 Gigawatt, 10 Gigawatt können wir durch Stromimporte abdecken. Das ist ja kein Problem. Aber dann fällt die Lücke von 30 auf 20 Gigawatt. Batteriespeicher werden wir bis dahin haben. Auch die helfen nochmal ein bisschen. Aber trotzdem, wenn man alle zu erwartenden Hebel nutzt, dann haben wir trotzdem nur eine Lücke von 10 Gigawatt. Ne? Das war auch die Situation aus der Studie im März 2023. Und dann Abgleich mit heute. Wo stehen wir? Diese Versorgungslücke ist nicht eingetreten. Das heißt, das, was prognostiziert worden ist, das war natürlich noch im Zuge des Russland-Schocks. Ja, das ist nicht eingetreten. Aber das liegt nicht daran, dass die Erzeugung sich verändert hat, sondern wenn man sich anguckt, was ist gefallen, die Maximallast. Wir haben weniger Spitzenlast im deutschen Stromnetz. Und der ist schon 2023 in dem Energiewendeindexbericht von McKinsey dokumentiert worden. Also diese Versorgungslücke oder zur Versorgungslücke schreibt McKinsey, die Möglichkeit einer Schließung der Versorgungslücke durch Deindustrialisierung wird im Folgenden jedoch nicht betrachtet. Was heißt das? McKinsey sagt, es könnte sein, dass durch eine Deindustrialisierung es zu einer Schließung der Versorgungslücke kommt. Das gucken wir uns aber in unseren Studien gar nicht an, da gehen wir nicht von aus. Sie sagen ja, das ist möglich, aber genau das ist eingetreten. Denn McKinsey schreibt selber, jetzt in diesem Jahr, dass die gesunkene Last zurückzuführen sei auf einen ca. 20%igen Rückgang der Produktion in der stromintensiven Industrie seit 2021 und der damit einhergehende Deindustrialisierung in Deutschland. Die Diskussion wird ja gerade geführt. Jetzt kann man sagen, ja, Deindustrialisierung, woran liegt das? Wir tun es ja schwer im Moment, Rezession und so weiter und so fort. Jetzt haben wir ein minimales Wachstum aktuell in diesem Jahr. Mal gucken, wie das bis zum Jahresende ist. Heißt also, diese Versorgungslücke hat sich nicht geschlossen, weil das Angebot nicht gewachsen ist. Das ist gewachsen. Wir haben PV zugebaut, wir bauen Wind zu, sondern weil die Nachfrage eingebrochen ist. Unter anderem, weil die Groß- und Schwerindustrie ihren Verbrauch zurückgefahren hat. Aus den unterschiedlichen Gründen. Das will ich nochmal an anderer Stelle hier in der Podcast-Runde diskutieren. Da will ich mir nur den Kollegen Heilmann einladen von der Hochschule aus Aalen, der sich damit auseinandergesetzt hat zum Thema Deindustrialisierung, oder ist vielleicht der Begriff nur sehr apokalyptisch oder dystopisch, müssen wir eigentlich sagen, es ist eher eine industrielle Transformation, so wie wir sie auch in den 1970er, 1980er Jahren erlebt haben in Mitteleuropa, also Deutschland, auch in Frankreich und Großbritannien, mit der Deindustrialisierung der Kohle- und Stahlindustrie. Das war auch eine Art der Deindustrialisierung. Und Deutschland ist da nicht so weit vorangeschritten, wie das vor allem das Vereinigte Königreich gemacht hat. Aber das ist nochmal Diskussion für demnächst. Wenn man sich jetzt also die Prognosen dieser unterschiedlichen Studien mal anguckt, also vor allem McKinsey und vergleicht mit der Realität, dann sagt McKinsey, dass sich Redispatch-Kosten, das ist also die Kosten für Netzeingriffe, um Erneuerbare im Norden Deutschlands abzuregeln und im Süden dann Gaskraftwerke einzuschalten, dass sich diese Kosten bis 2025 von 1 Milliarde Euro auf rund 4 Milliarden Euro pro Jahr erhöhen werden. Das Netzengpassmanagement im Jahr 2025 waren 3 Milliarden Euro. Also, ne, das hat McKinsey ziemlich gut vorhergesagt und zwar im Jahr 2017 schon. Das ist jetzt fast 10 Jahre her und hat gesagt, wenn wir so weitermachen, wird uns das Netzengpassmanagement um die Ohren fliegen. Das tut es. McKinsey hat gesagt, der Haushaltsstrompreis, na, wir haben halt hohe Strompreise in Deutschland, das ist, hat McKinsey schon im Jahr 2022, natürlich wie auch da im Zuge der Energie- und Gaskrise prognostiziert, wir sind halt immer noch bei diesen hohen, hohen Kosten. Der Netzausbau kommt nicht voran. 2016 hieß es ja, wir brauchen 300 Kilometer Netzausbau pro Jahr. Das wurde dann später auf knapp 1000 Kilometer pro Jahr hochgesetzt. Naja, 2025 haben wir 350 Kilometer gebaut oder sind in Betrieb gegangen. Das heißt also, das Ausbautempo bei den Stromnetzen ist nie erreicht worden, obwohl wir es geschafft haben. Obwohl wir genau wissen, was passiert. Man kann sich Elektrofahrzeuge, hat McKinsey überschätzt, das ist langsamer gegangen. Der Großhandelspreis, der ist zu hoch angesetzt worden. Wir sind im Moment Jahresmittel bei, jetzt im Jahr 25 bei 90 Euro die Megawattstunde gewesen. McKinsey hat das Doppelte angenommen. Und das macht dann natürlich schon Unterschied. Wenn ich den Großhandelspreis doppelt so hoch ansetze, hat das natürlich direkt Auswirkungen in diesen Modellen, um die Prognosen zu machen. Heißt also, wenn man sich diese Zahlen mal anguckt, mal so einen ersten Strich drunter machen. Ja, Redispatch ist prognostiziert worden. Wir haben ein Problem mit den Netzeingriffen. Das verteuert es und das müssen wir alle bezahlen über die Netzentgelte. Der Netzausbau kommt nicht voran. Der ist ja geplant, aber wir kommen einfach nicht hinterher. Wir sind viel zu langsam. Das ist ein großes Problem. Da müssen wir einfach drauf achten, dass wir dort in die Richtung gehen. Was ist jetzt geplant bis zum Jahr 2030? Was sind so die Prognosen aus den aktuellen Studien? Also vorhin jetzt wieder da der Boston Consulting Group, da kann man jetzt heute schon sagen, na gut, in welche Richtung geht es? Zielfahrt bis 2030, dass wir 115 Gigawatt Windenergie an Land haben, 30 Gigawatt auf See. Da sind wir bei der Land, beim Land mit rund 70 Gigawatt im Jahr 25 etwas dahinter. Das können wir schaffen, haben knapp 10 Gigawatt auf See. Ja, das wird noch sportlich, ist aber auch erreichbar. Bei den Wärmepumpen, 6 Millionen sind vorher gesagt von der Boston Consulting Group. Wir installieren im Jahr zu wenig. Also die 6 Millionen werden wir bis Jahr 2030 nicht schaffen. Und dann das Thema grüner Wasserstoff, was wir gerade angesprochen haben, dass wir 43 Terawattstunden grünen Wasserstoff produzieren. Naja, also da sind wir bei weitem nicht. Ne? Wir haben nicht die Kapazitäten. Und das ist, denke ich, ganz wichtig, dass da die Annahmen, die Prognosen, vielleicht auch die Richtung, in die diese Studien gegangen sind, nicht gepasst haben, dass es dort nicht in die richtige Richtung gegangen ist. Jetzt in den aktuellen Studien, die jetzt letztes Jahr und dieses Jahr rausgekommen sind, also widerlegte die Boston Consulting Group die dritte Studie auf. Diesmal ist sie nicht mehr Klimapfade, sondern in Deutschland hat ein Energiekostenproblem. Wieder eine Studie beauftragt vom BDI, also Industrielobbyverband, im März 25 veröffentlicht im Zuge der Regierungsumbildung, die wir dann ja hatten. Und die jetzt kippt es. Jetzt dreht sich so ein bisschen die Stimmung, dass die Kosten um die Ohren fliegen, die spezifischen Stromkosten sollen steigen, dass es wird einfach, und das ist das, was man heute auch in der Presse beobachtet, die Energiewende immer, immer kritischer gesehen, nach dem Motto, sie ist halt verantwortlich für die hohen Strompreise, was ja teilweise stimmt, teilweise aber auch einfach nicht richtig ist. Es sind ein paar Kehrtwenden, die dann auch erfolgt sind von diesen einzelnen Institutionen. Also wenn man sich Boston Consulting mal anguckt, 2018 hieß es noch, der Game Changer ist Wasserstoff. 2021 ist eine riesige Wasserstoffwirtschaft und In der Studie 2025 heißt es dann, Wasserstoff wird absehbar teuer bleiben. Das ist auch der aktuelle Stand. Wir werden diesen Wasserstoff nicht selber erstellen. Wir müssen mal gucken, wo der herkommt. Aber im Moment ist nicht zu sehen, weil das Hochlaufen der Wasserstoffproduktionskapazitäten und auch der Anwendung einfach nicht in dem Maße steigt, den wir da am Ende hätten. Also wir haben die Pipelines nicht, wir haben die Elektrolyseure nicht. Das ist nicht zu erwarten. Dann das zweite, Netzausbau, haben wir gerade schon darüber gesprochen, der kommt halt nicht hinterher. 21 hat Boston Consulting noch gesagt, dass man den ambitioniertesten Netzentwicklungsplan noch mal 5 Jahren vorziehen sollte, von 2025 auf, von 2035 auf 2030. Und jetzt heißt es, ja, den sollte man zurücknehmen. Das bringt halt 200 Milliarden Euro, wenn wir da langsamer vorgehen. Ist halt natürlich schon mal ein entscheidender Punkt. Die Stromnachfrage, haben wir gerade schon drüber gesprochen, die Frage ist, wie hoch wird der Strombedarf werden in den nächsten Jahren? Wo geht die Reise hin? Was brauchen wir? Wir müssen, wie gesagt, alles elektrifizieren. Wir sehen das in anderen Ländern. China treibt das ganz massiv voran. 2018 hieß es noch, ja, wir sind so bei 1200 Terawattstunden, 21 modellierte Boston Consulting noch knapp 1000 Terawattstunden für bis 2045. Und jetzt heißt es in der Studie, gut, minus 15% gegenüber der politischen Planung. Also es ging erst rauf und dann wieder runter. Und der Clou, die Besonderheit ist so ein bisschen, dass 2025 die politische Planung beim Wasserstoff als zu optimistisch ist, währenddessen in den Vorgängerstudien der Wasserstoff hoch gelobt worden ist. Das heißt also, auch da drehen sich innerhalb von wenigen Jahren die Aussagen der Studie, wo man sagt, na, wieso passiert das eigentlich? Wo geht da die Reise hin? Dennoch muss man sagen, also die aktuellen Studien sind jetzt keine reinen Bremsstudien, sondern sie fordern schon ausdrücklich klares politisches Bekenntnis zur Energiewende und nicht nur sagen, ich will es, sondern dass man es auch im Doing erkennt. Denn auch das sagt jetzt Boston Consulting mit einem Zitat, im schlechtesten Fall übersteuert Deutschland in die eine Richtung, beschädigt eines der wichtigsten Wachstumsfelder der deutschen Industrie und trägt damit zusätzlich zur Gefahr einer zukünftigen Deindustrialisierung bei. Dann sind wir wieder bei dem Thema Deindustrialisierung. Deswegen wollen wir uns das Thema noch mal etwas genauer demnächst angucken. Klar ist auch, Boston Consulting sagt, dass neue Kernkraftwerke sich nicht rechnen. Also die Diskussion, die da gerne mal geführt wird, mit zu hohen Börsenstrompreisen. Klar, jetzt muss man die Systemkosten und Infrastrukturkosten mit reinrechnen. Die Stromstehungskosten alleine sagen nicht alles. Man muss aber entsprechend aufpassen, wie man da argumentiert. Aber Boston Consulting sagt, Kernkraft ist eigentlich kein Thema. Ja, und dann die Annahme, an der eigentlich alles hängt. Und das haben wir ja in einer der vorherigen Podcast-Folgen auch schon mal diskutiert. Ne, die deutsche Planung ist überdimensioniert. Ne, das ist also das, was sowohl McKinsey aktuell als auch die Boston Consulting Group letztes Jahr gesagt haben. Die Frage ist, wie sieht die Stromnachfrage aus? Was ist der Strom, den wir brauchen werden? McKinsey sagt, im Jahr 2035 haben wir 650 Terawattstunden Bruttostromnachfrage. Das Wirtschaftsministerium geht davon aus, dass wir 650 bis 1200 Terawattstunden brauchen. Der Netzentwicklungsplan zwischen 850 und 1100 Terawattstunden. Also McKinsey ist wirklich am untersten Ende, was natürlich dann dazu führt, da müssen natürlich Netzausbau, der Ausbau Photovoltaik etc. viel langsamer vorangehen. Das heißt, die Elektrifizierung, Wärmepumpen, Elektroautos, industrielle Elektrifizierung kommt nicht schnell genug voran. Das ist tatsächlich das große Problem. Denn dann fallen Trassen weg, wir brauchen weniger Netzanschlüsse und damit kann ja auch entsprechende Ergebnisse passend machen, will ich mal sagen. Also die Frage ist, ne, Erzeuger- oder Verbrauchsseite, wo entwickelt sich das System entsprechend entsprechend hin. Aber klar ist, ne, und das sagt dann Boston Consulting auch, wir werden bis 2030 keine 15 Millionen Elektroautos haben. Das ist unwahrscheinlich, dass wir da in Deutschland landen werden. Auch 6 Millionen Wärmepumpen werden wir in den nächsten 4 Jahren nicht insgesamt in Deutschland installiert haben. Also, dass wir dann 6 Millionen Wärmepumpen in den Haushalten haben. Und die heimische Wasserstoffproduktion ist kurz- oder auch langfristig völlig unrealistisch. Also das heißt, wir haben einen Rückgang in den Planzahlen im Bereich Verkehr, Gebäude, Wasserstoff. Für die Industrie erwartet man eigentlich noch einen höheren Strombedarf. Also, das heißt, man merkt in diesen Studien, es ist einfach, die wissen auch nicht genau, in welche Richtung es geht. Aus der Vergangenheit hat man gesehen, manchmal passt es, manchmal passt es nicht. Aber es ist schon schwierig. Heißt also, wenn wir jetzt mal den Strich drunter machen, was sieht gut aus? Wo kommen wir bei der Energie von drin? Was sagen jetzt diese großen Industrie- und Unternehmensnamen, Unternehmen? Also die Photovoltaik läuft, wir sind ein sehr, sehr guter, sehr hoher Zubau. Wir brauchen für das Jahr 2030 gute 19 Gigawatt Zubau pro Jahr. Wir waren jetzt im letzten Jahr bei knapp 18 Gigawatt. Also da sind wir auf einem ziemlich guten Weg, auch wenn wir die Zahlen nicht ganz erreicht haben. Das passt ganz gut. Bei Wind, netter Zubau, waren wir bei 5 Gigawatt. Das ist deutlich mehr als der, ich sag mal so, 3-Jahres-Schnitt. Aber wir brauchen knapp 9 Gigawatt Zubau für Windenergie onshore, also an Land. Aber Genehmigungsvolumen steigt. Das heißt also, die Welle, bis dann so eine Windanlage dann endlich mal ans Netz geht, die baut sich gerade auf. Wir haben einiges an Genehmigungsvolumen und die Genehmigungsdauer sank um 28%. Einzig, also das sieht ganz gut. Was halt nicht funktioniert ist, unsere Emissionen sinken nicht in Deutschland. Damit wir unser Ziel erreichen bis 2030, wären ab 26, ab diesem Jahr pro Jahr 7% Emissionsreduktion pro Jahr notwendig. Da sind wir im Moment nicht. Offshore kommt im Moment auch nicht aus dem Quark. Das ist wirtschaftlich im Moment uninteressant. Und die Elektrolyse, also die Herstellung von Wasserstoff, kommt auch überhaupt nicht voran. Netzausbau entsprechend auch da. Nach dem Stand 2024 haben wir erst 1.700 von rund 15.000 Kilometern realisiert, also ja, etwas mehr als 10%. Bedeutet also, wenn wir mal 3 Thesen jetzt zum Schluss aufstellen, die Infrastrukturwarnungen haben sich sehr robust erwiesen. Man muss halt berücksichtigen, dass die Beratungshäuser die Nachfrage 2018 unterschätzt haben, 2021 überschätzt haben. Das heißt, da haben wir schon so eine Schwankung. Und diese Nachfrageprognose, also was ist denn jetzt eigentlich der Strombedarf, was ist der Energiebedarf, das ist so die Nahtstelle, die schwächste Stelle dieser Modelle. Und da hängen natürlich viele Empfehlungen dran. Das ist eigentlich das Kritische. Die ist natürlich wirklich nicht leicht vorherzusagen. Die große Frage ist, was passiert jetzt mit künstlicher Intelligenz und in den Rechenzentren? Führt das zu einem Nachfrageboom? Man weiß es einfach nicht. Das war 2021 und vor allem 2018 überhaupt nicht abzusehen, was in dem Bereich passiert. Global nicht und in Deutschland gut oder Europa, da geht es sowieso nicht. Relativ einfach. Also das ist ein ganz entscheidender Punkt. Das Thema Bürokratieabbau wird ganz kurz erwähnt, habe ich jetzt hier in der großen Runde nicht erwähnt oder will ich jetzt hier nicht auch noch machen. Ein weiterer Aspekt ist dann noch, dass keine Studie, also in den 11 Jahren, die wir jetzt an Studien vorliegen haben, die vermiedenen Klimaschäden mal berechnet werden. Also was sind die, also die Familienkosten werden durchaus bilanziert. Also stellt dann niedrige Energiekosten den höheren Investitionen entgegen. Aber das, was halt fehlt ist oder was in Rechnung nicht auftaucht, sind vermiedene Klimaschäden, Gesundheitsschäden oder Anpassungsschäden. Ja, wir haben jetzt halt diese Dürre mit, Flüsse sind quasi leer gelaufen. Wir sehen ja, was dann auf dem Rhein zum Beispiel passiert. Das sind alles Klimafolgen. Das Ahrtal ist nicht berücksichtigt als Schadensereignis, als ein singuläres, aber sehr schweres Schadensereignis. Das heißt, man muss immer gucken, wenn ich das eine sage, das kostet so viel, muss man eigentlich immer dagegen halten, ja, was würde es denn kosten, wenn wir es nicht tun? Das ist halt ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Also PwC, das vielleicht jetzt noch zum Abschluss, hat so im März 24 da mal gesagt, also es lohnt sich eher, jetzt und viel zu investieren, also entsprechende Billionen Euro in den beschleunigten Klimaschutz zu stecken, als in ein Weiter-so, weil sich das langfristig auszahlt. Wenn wir heute investieren, zahlen wir später weniger für die Brennstoffe. Klar, wir brauchen weniger Gas, weniger Kohle, weniger Öl. Wir sehen ja, was jetzt bei den Gaspreisen passiert ist. Und auch bei den CO2-Kosten. Das heißt, die Klimaneutralität kostet natürlich auch entsprechend weniger oder die Kosten dafür sinken. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Schlusspunkt, dass man das noch nicht herausarbeiten kann. Aber das liegt nicht so im Fokus. Dadurch, dass wir auch diese Studien häufig industrienah finanziert sind, haben die auch immer eine politische Botschaft. Das darf man nicht vergessen. Aber dennoch sind schon seit einigen Jahren in diesen Studien die Probleme adressiert worden, die wir ja auch hier in der Runde regelmäßig diskutieren. Da müssten mehr Verlässlichkeit, mehr Planbarkeit, mehr Langfristigkeit rein. Dann kommt das Ganze auch von selber ans Laufen. Davon ist auszugehen. Und da muss man sagen, das Schwierigste vorher zu sagen, ist die Zukunft. Da muss man mal regelmäßig nachjustieren. Aber der Pfad, wo wir hinwollen, der große Pfad ist klar. Aber so ein bisschen der Weg dahin, den sollte man ein bisschen freier halten. Das ist auch das, was die Studien sagen. Und dass sie sich teilweise widersprechen, das liegt einfach dann an den Modellannahmen. Aber grundsätzlich ist klar, der Weg ist gangbar. Wir müssen halt mehr Tempo aufnehmen. Und langfristig zahlt sich diese Energiewende, zahlt sich die Transformation in unsere Energieversorgung auf jeden Fall aus.